liebe Mitglieder von Power & Pace, ein herzliches Willkommen zum Briefing des uns bevorstehenden Monats Mai. Ganz liebe Grüße bestelle ich euch aus Boulder, Colorado, absolute Triathlon-Hochburg oder eine der Triathlon-Hochburgen hier in Nordamerika. Also von daher ganz liebe Grüße an euch. Ich würde euch gerne startklar machen für den, ja, vielleicht turbulentesten Monat, hätte ich jetzt bald gesagt, der diesjährigen Saison. Und turbulent deswegen, weil ich glaube, es stehen für alle irgendwelche Besonderheiten an. Also der ein oder andere von euch, der wird sein erstes Rennen machen, egal ob Vorbereitungsrennen, vielleicht Hauptwettkampf und Co. Also da ist ja schon eine ganze Menge irgendwie aufgelistet, was man an Rennen so tun könnte. Selbst wenn man keine Rennen hat und oder noch nicht und man hat seine Schwerpunkte irgendwo im Juni, Juli, August, wo ja sicherlich dann viele von euch spätestens dann in die Wettkampfsaison einsteigen, dann ist der Mai natürlich was Besonderes, weil das darf ich ja schon, also ihr wisst es ja, aber darf ich ja vorwegnehmen, der hat mindestens 3 Feiertage. Für all die Leute, die nicht aus zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Hamburg kommen, hat er vielleicht sogar auch noch einen 4. Mit frohen Leichnam. Und ich würde euch gerne einmal durchführen durch das Training der nächsten Wochen, sodass ihr das ja ganz sauber in euren Kalender ziehen könnt, hervorragend planen könnt, auch mit ein bisschen Vorlaufzeit jetzt noch, bis der Monat dann wirklich beginnt. Und dann natürlich auch wirklich entweder einen fantastischen Wettkampfmonat habt oder einen fantastischen Trainingsmonat oder gerne natürlich auch beides. Die harten Fakten. Der Mai hat 5 Wochen. Das gilt es bitte einmal zu beachten. Also der Wochenrhythmus ist logischerweise nicht immer auf 4 Wochen, sondern der ist immer so angelegt, dass der ganze Monat mit etwas Vorlaufzeit und so abgedeckt ist. Deswegen sind es im Mai dieses Mal 5 Wochen. Das heißt, der Trainingsplan beginnt am 29. April, Januar, Februar. Macht ihr das auch, dass ihr einmal kurz die Fingerknochen abzählt, wenn ihr noch Januar, Februar, März, April wissen wollt, ob der April 31 oder 30 Tage hat? Braucht ihr diesmal nicht machen. Ich habe es für euch getan. Der April hat 30 Tage, sagen meine Fingerknochen. Und deswegen beginnt der Trainingsplan am Montag, den 29. April. Geht gut los mit einem Ruhetag, ja, anders als der Monat April, wo ihr ja quasi mit Ostermontag in den Trainingsplan gestartet seid. Dann kommt ein, wie auch immer, gearteter Dienstag und ich sage das deswegen, weil ich sagen darf, dass all diese, ich glaube, Stand Mai ungefähr 122 Trainingspläne, die ihr als Auswahl habt, aufgeteilt in Kategorien und Wettkampfziele, die sind so unglaublich unterschiedlich mittlerweile, dass dieser Dienstag nicht unbedingt was mit dem Dienstag der anderen zu tun haben muss. Aber was an diesem Dienstag für gewöhnlich stattfindet, ist, dass das ein relativ normaler Trainingstag ist. Was aber darauf folgt, und da geht es ja direkt mit Besonderheiten los, ist der erste Mittwoch des Trainingsplans und das ist ja gleichzeitig auch der erste Tag des Mai. Und deswegen natürlich auch ein bundesweiter Feiertag, bei dem ihr dann auf jeden Fall oder hoffentlich mehr Zeit zum Training habt, weswegen ich das dafür genutzt habe, euch für die bundesweiten Feiertage in diesem Monat, nämlich namentlich der Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag, also der 1., der 9. und der 20. Mai, mehr Training einzuplanen. So, und das geht direkt in dieser ersten Woche los. Und ich brauche gar nicht weiter darauf eingehen, wie das dann streng genommen weitergeht, weil ihr werdet vielleicht feststellen, wenn ihr euch austauscht oder sowas oder ihr habt jemanden, der auch bei Power & Pace trainiert, es kann gut möglich sein, dass an dem zum Beispiel darauffolgenden Wochenende für einige ein richtig großes Trainingswochenende ansteht, für andere vielleicht nicht, weil die gegebenenfalls dann in den nächsten 3 Wochen große Trainingswochen anstehen haben, will sagen, die Belastungswochen, die Entlastungswochen, die unterscheiden sich wirklich deutlich von Plan zu Plan, von Wettkampfziel zu Wettkampfziel. Auch nicht zuletzt deswegen, weil der Mai natürlich aufgrund seiner, in Anführungsstrichen vorgegebenen Struktur mit den Feiertagen, es auch gar nicht unbedingt hergibt, da so in so klassische Muster einzuteilen. Also ich mache ein Beispiel. wären wir einem klassischen zum Beispiel 3-zu-1-Muster gefolgt, also es gibt drei aufeinander aufbauende Belastungswochen und eine Entlastungswoche, wie wir das ja in einigen Monaten schon mal hatten. Ihr erinnert euch an die alten Briefings, wo ich, also alten jetzt hier 1, 2, 3 Monate zurück, wo ich teilweise gesagt habe, hey, das ist so eine klassische, so ein klassischer schematischer Trainingsmonat, der ist lehrbuchreif, ne? Da ist, da beginnen wir mit einer leichten Belastungswoche, die steigert sich, es endet mit einer Entlastungswoche, der Plan ist 4 Wochen lang, es gibt keine Besonderheiten, die dazwischen liegen. Im Mai ist es genau anders, das darf man schon mal klar sagen. Und was wir natürlich wollen ist, ja, wir wollen uns das zunutze machen, ne? Also wenn wir jetzt, wie gesagt, ein klassisches 3-zu-1-Muster gehabt hätten, dann wäre der erste Tag der Entlastungswoche Pfingstmontag gewesen und wir hätten gegebenenfalls einen bundesweiten Feiertag als potenziellen Trainingstag liegen gelassen und hätten damit natürlich auch echt ein sehr gutes Potenzial für dieses gesamte Pfingstwochenende, also Pfingstmontag als letzten Tag dann, verloren, wenn man so möchte, oder zumindest nicht vollständig genutzt, wie man es hätte nutzen können. Und deswegen machen wir das natürlich nicht und deswegen sind die Trainingspläne in jedem Falle so aufgebaut, dass die versuchen, die Feiertage bestmöglich zu nutzen. Da darf ich aber auch dazu sagen, dass zum Beispiel jetzt der 1. Mai ein Feiertag ist, der jetzt wirklich mitten in der Woche liegt. Und da bin ich in jedem Falle hingegangen und habe dafür gesorgt, dass entweder der oder die Tage vorher und danach so aufgebaut sind, dass ich in keinem Fall von euch erwarte, das muss klar sein, dass ihr jetzt da den Montag als bundesweiten Feiertag habt und euch wegen des Trainingsplans von Power & Pace auch noch Donnerstag, Freitag freigenommen habt oder Montag und Dienstag zum Beispiel, sondern die Tage drumherum sind erstmal normale Trainingstage. Der 1. Mai ist ein Mehrtrainingstag, was dann an dem Wochenende zum Beispiel Samstag, Sonntag folgt. Das ist dann wieder extrem davon abhängig, was da der Trainingsplan für ein Ziel hat, welcher Kategorie dazugehört, wie der ganze Trainingsaufbau zu dem Zeitpunkt ist und so weiter. Etwas anders ist es dann bei den beiden folgenden Feiertagen, die wir haben im Monat Mai, nämlich Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag. Also da ist natürlich so ein bisschen der Trainingskontext, der sich da ergibt, klarer greifbar, weil Christi Himmelfahrt findet am Donnerstag statt. Auch da ist es so, dass ich nicht erwarte, dass ihr den Brückentag Urlaub habt, aber selbst wenn der Brückentag kein Urlaub ist, dann ist das halt immer noch fantastisch, weil wir haben Christi Himmelfahrt also den Donnerstag dann als ordentlichen Tag für mehr Training. Selbst wenn der Freitag ein normaler Trainingstag ist, dann ist er ja immer noch schwungvoll, ja, und wir bleiben im guten Trainingsrhythmus und haben dann Samstag, Sonntag nochmal die Möglichkeit, da irgendwie richtig gutes Training obendrauf zu packen. Also da wird es auch so sein, dass ja jeder Trainingsplan jeder Kategorie oder jedes Wettkampfziels dieses Christi-Himmelfahrtswochenende sich auf jeden Fall zunutze macht. Gleichzeitig geht kein Plan davon aus, dass der Brückentag irgendwie auf jeden Fall ein komplett freier Tag ist. Heißt auch ein Stückchen für euch, wenn sich so die Frage stellt und ihr habt den Brückentag vielleicht genommen, ja, dann überlegt euch immer, ob es wirklich nötig ist, sage ich jetzt einfach mal, und auch gut verkraftbar, dass man gegebenenfalls diesen Brückentag auch noch für mehr Training verwendet. Also nochmal, der Plan an sich geht jetzt am Beispiel Christi Himmelfahrts nicht davon aus, ja, weil ich kann logischerweise nicht Brückentage einfach so für euch verplanen. Aber der Plan beinhaltet, ich mache ein Beispiel, ich nehme mir den klassischen Finisher-Plan, ja, so als gesunden Mittelwert, der Qualifier addiert in Klammern noch ein bisschen Umfänge und Intensitäten vielleicht, der Allrounder zieht davon was ab und so, nur als Beispiel, aber der Finisher hat an Christi Himmelfahrt am Donnerstag 3,5 Stunden Radfahren draufstehen, am Samstag 2,5 Stunden Radfahren mit dem Koppellauf, am Sonntag 3,5 Stunden Radfahren draufstehen. Das sind also in der Summe 3, 5, 8, 9 Stunden, 9,5 Stunden Radfahren. Plus dann kommt der Koppellauf, dann kommt der Lauf am Freitag am normalen Trainingstag. Es kommt die Schwimmeinheit am Freitag am normalen Trainingstag. Also mit anderen Worten, langweilig wird es da nicht. Wenn ihr jetzt trotzdem drüber nachdenkt, weil ihr sagt, hey, ich habe den ganzen Tag Zeit, dass ihr da vielleicht irgendwie was ergänzen wollt, fühlt euch frei, aber macht's unbedingt mit Bedacht und tut mir dann den Gefallen, also ich sag mal, wenn da eine Laufeinheit drinsteht, ihr kennt das so aus den vorherigen Briefings und den Live-Q&As und so weiter, seid so gut und hebt den Umfang des Laufs jetzt nicht exorbitant an, ja, denkt dran, also den am Freitag, wenn denn bei euch am Freitag ein Lauf drinsteht, das muss ich dazu sagen, das ist auf keinen Fall bei allen so, aber denk dann immer daran, auch gleichzeitig an den nächsten und den übernächsten Tag. Ja, also ich bleibe beim Beispiel, der Finisher hat da drin stehen, also der, der sich auf den 7.7. vorbereitet, einen einstündigen Lauf mit durchaus ein paar Intensitäten außerhalb der Komfortzone. Jetzt kann man das erweitern auf eine Stunde 15 und alles ist prima. Wenn man jetzt anstrebt, den Umfang schon vielleicht um 50% anzuheben, dann immer so ein bisschen bedenken, so der Koppellauf nächsten Tag nach 4x10 Minuten G2 mit teils niedrigen Trittfrequenzen, über 45 Minuten der Koppellauf, der ist jetzt schon kein Geschenk. Ne? Und das ist jetzt nicht so, dass man sagt, jo, das mache ich mal eben so locker nebenher, und mit je mehr Vorbelastung man da reingeht, desto anspruchsvoller ist es. Und ihr hört schon, irgendwie ist da eine gewisse Wertneutralität dabei. Ne? Also ich spreche davon, dass das dann anspruchsvoller wird, und ich sage nicht, dass das dann irgendwie gefährlich oder schlimm oder sowas in der Art wird. Gleichzeitig hebe ich immer den Zeigefinger und sage, hey, macht's ein bisschen mit Bedacht, schaut, ob das gut ist, und frei nach dem Motto, manchmal ist weniger auch mehr, weil es sind dann wirklich auf jeden Fall 4 ambitionierte Trainingstage in Folge. Auch wenn für gewöhnlich vor Christi Himmelfahrt 2-3 lockere Tage folgen, heißt das nicht, dass man da jetzt nur wegen eines Tages, der vielleicht dann eben nicht 8 Stunden Arbeit beinhaltet, wahnsinnig viel anders machen muss. Aber ich glaube, ich habe es zumindest versucht zu umschreiben, so dass ihr euch da ganz gut, dass ihr da ganz gut selber irgendwie eine Einschätzung treffen könnt. Wenn ihr euch dann noch nicht ganz sicher seid, da fällt mir gerade so passend ein und ich schaue es mal schnell für euch nach, dann würde ich verweisen, das Live-Q&A ist dann danach, aber ja, ich glaube, ihr könnt es gut einschätzen. Und macht das so ein bisschen so, wie euch das taugt. Gleiches Spiel ist eigentlich danach, also wie gesagt, wir sind hier nicht schematisch, das heißt, ihr werdet vor Christi Himmelfahrt, also nicht lehrbuchschematisch, ihr werdet vor Christi Himmelfahrt möglicherweise ruhigere Tage haben. Ihr werdet dann vielleicht nach dem Christi Himmelfahrtswochenende tendenziell ruhigere Tage haben, aber auch nicht unbedingt eine ruhige Woche, weil wir diesen Flow, sage ich jetzt einfach mal, vom Christi Himmelfahrtswochenende gerne die Woche über mitnehmen, weil dann ja auch wieder dieses Pfingstwochenende folgt direkt im Anschluss. Und ihr da auf jeden Fall die gute Möglichkeit habt, auch wieder richtig viel aus dem Training rauszuholen. Und das Prinzip ist da das gleiche beim Pfingstwochenende. In dem Fall ist es so, der Freitag ist erstmal ein normaler Trainingstag. Aber das heißt jetzt in dem Falle für den Finisher, für den 7.7. auch eine ordentliche Stunde 15, anderthalb Stunden ambitioniertes Schwimmen, anderthalb Stunden Radfahren mit richtig ordentlich Intensität. Und das ist das, was an dem Freitag stattfindet. Jetzt sage ich da genau das Gleiche. Solltet ihr aus welchen Gründen auch immer den Freitag schon frei haben, dann könnt ihr natürlich auch eine halbe Stunde, eine Stunde länger Radfahren und dann noch ein bisschen Umfang hinten anschließen. Aber bedenkt, es folgen 3 Stunden am Samstag, 4 Stunden am Sonntag, zwar nur eine Stunde am Montag, Pfingstmontag selber, gepaart dann aber mit einem sehr ambitionierten 2-Stunden-Lauf. Also von daher, ne, immer mit Bedacht. Und ich glaube, die Botschaft ist so ein Stück weit klar. Und das Briefing darf ja gerne auch so ein Stück weit dazu dienen, dass ihr mal hingeht und vielleicht das auch mal so ein bisschen parallel zum Podcast macht hier. Nehmt euch den Trainingsplan, den ihr logischerweise in eurer Trainingsplan-Bibliothek jetzt schon zur Verfügung habt, wenn diese Folge rauskommt. Und haltet euch vor Augen, der Plan startet am 29. April. Wenn da noch nichts im Plan drinsteht, zieht euch den da rein. Und dann könnt ihr ja so parallel einmal mitgucken, was ich hier so erzähle, und das dann für euch auch so ein bisschen abstrahieren, je nachdem, wie es euch dann passt. Ich darf einmal kurz das Beispiel noch trotzdem beibehalten vom Finisher für den 7.7., also für die Langdistanz muss ich dazu sagen. Der hat dann in der 5. Woche eine klassische Entlastungswoche. Ja? Das ist jetzt aber wieder die Besonderheit des 7.7. der Finisher, weil ich kann sagen, da wird es Finisher geben, die starten da beim Ironman in Hamburg an dem besagten Wochenende. Und die nutzen vielleicht dann noch das Pfingstwochenende, aber die werden dann in der quasi Woche von Pfingstmontag, also mit anderen Worten die Woche vor der Rennwoche, sicherlich nicht nochmal hochvoluminös unterwegs sein und so. Von daher, da wird es dann wieder sehr, sehr unterschiedlich. Genau, also das ist erstmal so der grobe Plan für das Training des Monats Mai. Achtet in eurer Trainingsplan-Bibliothek darauf. Ich sage es nochmal, vielleicht auch für alle, die neu sind. Ihr habt euren Training Peaks Account verknüpft. Ihr geht oben auf Kalender. Ihr findet dann auf der linken Seite den Reiter Training Plans. Und da sind die alle aufgelistet. Und einfach nur nochmal fürs Protokoll. Auch der Mai zeichnet sich dadurch aus, dass Fett das Wort Mai als allererstes im Titel des Trainingsplans steht. Also die Trainingspläne lauten Mai 2024-07-07, was Jahr, Monat und Tag bedeutet. Und dann folgt die Beschreibung, dass das zum Beispiel Mitteldistanztraining, also MD-Training für Allrounder ist oder das LD-Training für Finisher, also Langdistanz in dem Falle. Und solltet ihr die nicht auf Anhieb finden, achtet ein klein wenig drauf, dass die Aprilpläne orthografisch, also A kommt vor N, M, vor Mata, Anton vor Mata, gegebenenfalls natürlich logischerweise oberhalb der Mai-Trainingspläne stehen. Wenn ihr also den Mai nicht auf den ersten Blick seht, müsst ihr einmal ein Stückchen nach unten scrollen. Dass die Pläne immer ein bisschen weiter unten landen, das kann gleichzeitig auch daran liegen, dass wir immer mehr Spezialisierungspläne jetzt ausrollen. Ihr kanntet die bisher für die Trainingslager über 12 Tage, über 5 Tage und über 8 Tage. Hinzu sind jetzt zwei Spezialisierungen gekommen, nämlich erstens die akute Wettkampfvorbereitung für ein bestimmtes Vorbereitungsrennen und zweitens der Spezialisierungsplan, der da lautet Recovery und Wiedereinstieg. Ich würde die beiden gerne noch mal ein wenig genauer erklären. Ihr findet die relativ direkt oben, weil die benannt sind, plus 24 minus Special. Also plus deswegen auch, damit das ganz kontrolliert ganz oben landet. Ja, damit da so eine gewisse Sortierung in den Trainingsplänen ist. Und dann kommt immer der Titel des Spezialisierungsplans. Der heißt dann zum Beispiel Recovery und Wiedereinstieg für Finisher nach einer Langdistanz. Ja? Und auch da wieder, sowohl bei Recovery und Wiedereinstieg als auch bei akuter Wettkampfvorbereitung sind logischerweise die Pläne unterschieden nach der Kategorie und nach dem Wettkampf. So, und wenn wir die nochmal dezidiert auseinandernehmen, also akute Wettkampfvorbereitung ist ein Plan, da seht ihr direkt auch am Plan selber, also in der Beschreibung da eurer Trainingsplanbibliothek bei Training Peaks, wie lang der ist. Manche sind 2 Wochen lang, manche sind 1 Woche lang. Und diese Trainingspläne sind dafür gedacht, dass wenn ihr jetzt als Beispiel eigentlich bei der Challenge in Rot startet, oder nicht nur eigentlich, sondern ihr startet da und das ist euer Hauptwettkampf, dann bereitet euch der Trainingsplan für den 7.7.2024 logischerweise auf den 7.7.2024 vor. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich nehme noch an der Power & Pace Trophy teil in Ingolstadt am 9.6., und jetzt ist natürlich in meinem Trainingsplan für den 7.7. Steht da eine hochvoluminöse Trainingswoche. Da muss ich am Freitag, Samstag richtig ordentlich trainieren. Am Sonntag auch, wo aber eigentlich das Rennen ist. Wenn ich jetzt das Rennen mache, dann gehe ich da müde an den Start. Und deswegen ist diese akute Wettkampfvorbereitung einfach dafür da, Entschuldigung, dass ihr diese zum Beispiel dann 1 Woche Vorbereitung auf die Mitteldistanz nehmen könnt. Und ihr streicht dann die eigentliche Trainingswoche raus. Ja, und tragt die Woche der akuten Wettkampfvorbereitung dann ein. So, also ihr schiebt die da, also ihr löscht quasi die eigentliche Woche und ihr zieht genauso wie ihr es gewohnt seid per Drag and Drop die Woche für die akute Wettkampfvorbereitung Mitteldistanz in die Woche, die auf dem 9.6. endet, also am 3.6. beginnt. Und genau, dann habt ihr da eine Woche, die euch auf jeden Fall, die eine Vorbereitungswoche für eine Mitteldistanz ist, weil das ist das, was ihr am Sonntag macht und nicht eine Hochbelastungswoche auf dem Weg nach Rot. Wenn dann das Rennen gewesen ist, dann muss man immer dazu sagen, dann könnt ihr den Trainingsplan Recovery und Wiedereinstieg nehmen. Aber ich will ehrlich sein, der Recovery und Wiedereinstiegsplan, also wir kommen jetzt in so eine gewisse Grauzone, wo man jetzt nicht für jeden Einzelnen und für jedes Szenario den perfekten Trainingsplan in der Standardisierung bauen kann. Weil manche von euch werden sagen, ja, ich mache Recovery und Wiedereinstieg, nachdem ich in Rot gestartet bin. Und dann nehme ich mir 4 Wochen, von denen 2 Wochen unendlich locker sind. Und dann kommt mal so langsam in der 3. Woche, in der 4. Woche der Wiedereinstieg ins halbwegs strukturierte Training. Das ist für all die Kandidaten, die, ich mache ein Beispiel, in Hamburg starten am 2.6., sich für Hawaii qualifiziert haben und dann irgendwann also oder Nizza, muss man jetzt sagen, und dann irgendwann Mitte, Ende September beziehungsweise Ende Oktober dann eine Weltmeisterschaft anstehen haben zum Beispiel. Die dürfen gerne Recovery und Wiedereinstieg, Finisher nach Langdistanz nehmen, weil der zielt darauf ab, dass danach schon ein signifikanter Zeitraum kommt, in dem man sich noch richtig gut auf dann das nächste Event vorbereiten kann. Und dieser Recovery- und Wiedereinstiegsplan, der gibt einem auch die Zeit dafür. Ja, wenn wir jetzt den 9.6. in Ingolstadt nehmen, ja, dann wollen wir danach ja schnellstmöglich wieder ins Training reinkommen und wir sind jetzt auch nicht so ermattet, als dass wir nicht irgendwie am darauffolgenden Wochenende zumindest schon mal wieder so ein paar Umfänge irgendwie machen könnten. Deswegen schaut euch da gerne den Recovery- und Wiedereinstiegsplan zum Beispiel nach einer Mitteldistanz an, aber habt bitte immer im Hinterkopf, dass das eher dafür gedacht ist, ja, dass man nicht so ganz den Faden der Saison verliert und irgendwie das Momentum des Trainings verloren geht und man dann irgendwann in Paniktraining verfallen muss auf dem Weg nach Nizza oder Hawaii. Für die ganz genauen individuellen Handhabungen, ich sag's nochmal, hey, nutzt die Q&A-Specials, weil das, was wir da häufig besprechen, sind halt Fragen von euch, die eben Besonderheiten, und die haben ja sehr viele, im Saisonverlauf darstellen, also wo von euch dann Fragen kommen, die da eben lauten, hey, ich, weiß ich nicht, mache am 9.6. Ingolstadt, ich will am 7.7. in Rot starten, wie kann ich die Wochen dazwischen am besten gestalten, worauf muss ich achten und wie mache ich eigentlich nach Rot weiter, wenn ich noch einen Ötztaler Radmarathon fahren will, so ungefähr. Also das ist ja immer sehr, sehr individuell und deswegen machen wir das so, dass wir uns da einmal im Monat zu diesen Live-Q&As zusammenfinden, ihr eure Fragen einsenden könnt. Und ich versuche dann euch bestmöglich da die Leitfäden an die Hand zu geben. Und genau das wollen wir auch weiterhin machen. Und deswegen meldet euch da gerne, wenn ihr da eine individuellere Frage zu eurem Saisonverlauf habt. Ich fasse zusammen nochmal. Es gibt Spezialpläne für die akute Wettkampfvorbereitung nach Kategorie und Vorbereitungswettkampf. Und es gibt die Spezialpläne für Recovery und Wiedereinstieg, die aber voraussetzen, dass die Pause zwischen den beiden Rennen nicht sowas ist wie Vorbereitungswettkampf und Hauptwettkampf, sondern eher die Phase zwischen Hauptwettkampf und Hauptwettkampf. Ja? Der ein oder andere wird vielleicht in Hamburg starten und in Frankfurt. Das wäre dann immer noch so, wo ich sagen würde, hey, wenn du Recovery und Wiedereinstieg machst, das sind zwei Hauptwettkämpfe, dann hast du 4 Wochen Zeit, dich nach Hamburg zu erholen. Dann geht der Trainingsplan vom, weiß ich nicht, 3.6. 4 Wochen weiter. Dann haben wir vielleicht den, wo sind wir da, 24.6., 31.6., ne, den gibt's nicht. Den 1. Juli vielleicht, sowas um den Dreh. Und dann kann man am 1. Juli wieder in den Trainingsplan Juli in der Vorbereitung auf Frankfurt starten. Dann hat man noch 4 Wochen solides Training. Dann leiten wir, 5 sogar wahrscheinlich, dann leiten wir irgendwann die Tapering-Phase ein. Und dann hat man die Zeit da richtig gut genutzt. Also, ne, auch das funktioniert. Recovery und Wiedereinstieg eher der Zeitpunkt für Erholung und dann Wiedereinstieg nach Hauptwettkampf und vor Hauptwettkampf und nicht unbedingt nach Vorbereitungswettkampf und Hauptwettkampf. Dafür braucht es dann gegebenenfalls die individuelle Anpassung, die wir dann immer gerne auch in den Live-Q&As gemeinsam eruieren. In diesem Sinne, ganz viel Organisation. Ich meine, ansonsten zum Training brauche ich kaum was sagen. Außer, dass ich vielleicht euch noch mitgeben wollen würde, ein ganz elementarer Punkt, in den Trainingsplänen taucht für manche noch neu, andere haben es vielleicht schon mal irgendwo gehabt, gerne immer häufiger das Thema Neo und oder dann irgendwann auch Freiwasserschwimmen auf. Ich will es nochmal ganz deutlich betonen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, es hat viel mit Sicherheit zu tun. Es ist uns klar, dass wir an irgendeiner Stelle wahrscheinlich im Wettkampf ein Rennen machen, bei dem wir ein Neo tragen werden. Deswegen macht es total viel Sinn, weil dieser Neoprenanzug unsere Technik im Schwimmen und so weiter auch durchaus ein Stückchen beeinflussen wird, wegen Schulterfreiheit und überhaupt. Und wo ist der gegebenenfalls ein bisschen länger? Kann ich den Arm damit genauso lang machen? Habe ich irgendwo Engstellen etc. pp.? Fühle ich mich darin wohl? Dass wir in jedem Falle nicht das erste Mal in einem Wettkampf feststellen sollten, dass dieser Neoprenanzug gegebenenfalls irgendwo vielleicht gerade auch noch nagelneu ist oder sowas und noch nicht eingeschwommen ist und so. Deswegen stehen im Trainingsplan immer gerne auch mal Neoschwimmen drin. Macht das so, zieht das Ding im Schwimmbad an. Ja, also sieht immer so ein bisschen komisch aus. Achtet drauf, dass das Wasser nicht eh schon irgendwie 28 Grad hat, dass ihr da nicht überhitzt, wenn ihr dann noch ein Neo anzieht. Und bedenkt auch immer, ihr könnt den mal anziehen. Und ihr könnt ihn auch nach der Hälfte der Einheit wieder ausziehen und normal weiter schwimmen, ja, wenn es gegebenenfalls mal zu warm werden soll. Aber schwimmt den Neo ein bisschen ein, gewöhnt euch daran, adaptiert die Technik so ein kleines bisschen daran, das passiert ja meistens von selber, dass man sich so diesem Rhythmus dann annimmt, den man da hat, aber ganz wichtig ist so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Ob das im Pool passiert oder draußen im Freiwasser, das kann und werde ich nicht für euch bewerten, weil ich nicht weiß, wo ihr wie trainiert. Also solltet ihr einen warmen Badesee haben, künstlich angelegt, irgendwo im, weiß ich nicht, Frankfurter Raum, sage ich jetzt ein. Langener Waldsee nehmen wir vielleicht. Ohne die Temperaturen des Langener Waldsees zu kennen, der kann ja auch mal kalt sein im Sommer. Aber es gibt natürlich Wassertemperaturen, die vielleicht im Mai schon so sind, dass man sagen kann, okay, da ist ein Freibad angeschlossen, da ist jetzt das Baden eröffnet und dann kann ich da auch mit dem Neo rein, cool. Aber es wird auch Regionen geben, da werdet ihr auch im Mai noch nicht ein einziges Mal gegebenenfalls im Freiwasser schwimmen, weil es einfach schlicht zu kalt ist und ihr keinen See um die Ecke habt und so. Zum Freiwasserschwimmen gehört natürlich auch immer noch hinzu, dass ihr auf jeden Fall so ein paar Dinge beachtet. Also macht es nicht unbedingt alleine, ja, sondern nehmt jemanden mit, der das mit euch macht, kennzeichnet euch farblich, sagt dem oder schwimmt am besten auch da, wo es vielleicht irgendwie ein wahrhaftiges Freibad mit ein bisschen DLRG und Co. drumherum gibt. Sagt denen Bescheid, dass ihr hier gerade mal eine halbe Stunde schwimmen wollt und die sich nicht wundern sollen, wenn ihr mal eben ans andere Ende schwimmt und so. Aber nehmt alle Vorsichtsmaßnahmen mit, ist mir ganz, ganz wichtig. Und deswegen entscheidet ihr selber, ob das im Trainingsplan ein Neo-Schwimmen ist oder ob das ein Freiwasserschwimmen ist und wo und wie ihr das handhaben wollt. Ihr habt von jetzt an im Hinterkopf, so eine gewisse Gewöhnung wäre gut, ja, sollte ich mal machen. Und das nehmt ihr mit und plant das gerne für euch dann so ein Stück weit ein. Ich habe die Neo-Schwimmen da eingetragen, wo ich glaube, dass die Sinn machen. Der ein oder andere findet vielleicht sogar auch mal ein zusätzliches Schwimmen an einem Wochenende, weil es mir dann einfach auch wirklich für manche echt wichtig ist, dass so diese Neo-Gewöhnung stattfindet. Deswegen machen wir das nicht nur zu den normalen Schwimmzeiten, sondern manchmal ergänzen wir vielleicht auch eine. Manchmal haben wir auch eine Schwimmeinheit unter der Woche, die jetzt keine klassische Schwimmeinheit, Pooleinheit mehr ist, sondern wo dann wirklich Neo-Schwimmen für 2 Kilometer draufsteht. Und das habe ich einfach gemacht, da geht mein Gedanke natürlich klar in die Richtung, dass ihr das irgendwo im Pool macht. Genau, also beachtet da alles, Sicherheit geht immer vor, keinen falschen Ehrgeiz, aber eine sehr gesunde Planung des Neoprenschwimmens, speziell für den Monat Mai, weil da wird es, glaube ich, jeder im Trainingsplan schon mal stehen haben, vielleicht auch erst hinten raus, aber ich glaube, da steht es in allen Trainingsplänen irgendwo drin und dann ist das prima. So, und ansonsten, die letzten warmen Worte auf dem Weg, bleibt gesund, das ist ganz wichtig, also hört in euch rein, lasst das Körpergefühl walten, schaut, wie das so mit dem Trainingspensum klappt, weil das ist sicherlich phasenweise auch echt schon richtig, richtig ambitioniert. Verpflegt euch gut, ja, ist mir ganz wichtig, also ordentlich gesteigerter Trainingsumfang und so, gerade so diese verlängerten Wochenenden und sowas, die Trainingsqualität wird ungemein davon profitieren, wenn ihr euch rund um die Trainingseinheiten ausgewogen und umfangreich ernährt. Ja, also ausgewogen im Sinne von, achtet trotzdem weiter drauf, dass irgendwo das Essen gerne mal bunter ist, also irgendwie Gemüse, Salat, alles was dazugehört, auch mit dabei ist. Proteine gerne über sämtliche Formen von Fleisch, Fisch, aber auch Quark, Käse, Nüsse etc. pp. Genau, und dann achtet vor allen Dingen auch darauf, dass das, ja, wenn nicht darin endet, dann neigt man ja manchmal so zu, dass man dann die Mehrkalorien irgendwie über Kekse oder Schokolade sich reinholt oder so. Also das darf natürlich auch mal als Ausnahme so sein, aber nochmal, die Trainingsqualität wird massiv davon profitieren, wenn ihr euch da gut und ausgewogen und vollumfänglich ernährt und an den Tagen selber achtet da sehr gerne darauf, dass da wirklich auch eine passende Menge in irgendeiner Form an Kalorien jetzt im Speziellen schwerpunktmäßig sicherlich an Kohlenhydraten dann reinkommt. Genau, und dann ist das ganz prima. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch super viel Spaß im Mai. So diese Vorstellung von hoffentlich gutem Wetter, von 3 Feiertagen mindestens, von verlängerten Wochenenden mit viel Training bei dann, wie gesagt, hoffentlich gutem Wetter. Das finde ich durchaus ihr merkt es, glaube ich, was durchaus motivierend irgendwie wirkt. Und deswegen wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß. Freue mich, euch vielleicht bei den nächsten Live-Q&As zu sehen oder zu hören dann. Und in diesem Sinne, alles Gute. Bis dann. Tschüss.